The Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham.
Heute zu Gast ein Mann wie Dynamit, Schauspieler Miguel Abrantes Ostrowski.
Ich muss sagen, ich habe mich jetzt ein bisschen ja natürlich auf dich vorbereitet, so wie es sich gehört. Und jetzt habe ich mir so ein Interview angeguckt.
Ja.
Von der Bundes, wie hieß das? Ich muss nochmal gucken, wie es hieß. Bundes. Also da nimmst du an einem Bundeskunsthalle, so heißt es. Du nimmst an diesem Interview teil.
Ach Gott, oh ja.
Ja, an dieser Gesprächsrunde.
Das war aber auch sehr schräg.
Ja, okay. Ja, es geht um das Thema Missbrauch. Ja. Und ihr sprecht auch. Also ich habe da natürlich rausgefunden, du hast auch mal ein Buch geschrieben vor 20 Jahren, Sakropop heißt das, ja, da geht es auch nochmal speziell um das Thema.
Genau.
Aber es gibt so einen Teil, da sprecht ihr über Michael Jackson und du erklärst so ein bisschen deine Sicht auf Michael Jackson und auf die Abgründe von Michael Jackson und so weiter und so fort. Und dann wirst du relativ, also so ein bisschen in die Zange genommen von den anwesenden Damen, dass du auch so ein
absolut,
bisschen...
Absolut, ich erinnere mich noch. Ja, war unangenehm.
Genau, ja. Aber, ich muss sagen, ich finde es, fand es sehr sympathisch, wie du darauf reagiert hast, weil man merkt so ein bisschen, du bist dann schon, also bist schon eher ein temperamentvoller Mensch, würde ich fast schon sagen. Du lässt es dir nicht ganz so gefallen. Also bist jetzt nicht komplett ausgerastet oder so, aber du hast schon mit Nachdruck immer wieder gesagt, was es dir geht. Das fand ich ganz toll.
Ja. Okay, gut. Ich erinnere mich da ein bisschen mit Horror dran. Ich bin da, ich habe vor 20 Jahren, nee, vor 2003 kam das raus, glaube ich, das Buch Sakropop. Ich war 10 Jahre nur kurz auf dem Jesuiteninternat in Bonn, dem Aloysius-Kolleg, was so die Adresse war. Da war auch Stefan Raab, Till Brönner, bei dem war ich gerade auf dem Konzert, mit dem habe ich noch ein bisschen Kontakt. Diese ganzen, also so Politikersöhne, das war halt damals Hauptstadt. Und Jesuiten sind ja relativ weltoffen, also da gibt's, die haben so keine Kutten an oder so, ein tolles Gelände, man konnte alles machen, da bin ich auch aufs Theater gekommen. Also es wurde schon einem eine Menge ermöglicht, aber es gab eben zwei, drei Patres, die eben auch, mit denen du nackt duschen musstest, die einen abfotografiert haben, also so leichte Übergriffe. Ich weiß jetzt von keinem, der wirklich jetzt sexuell richtig rangenommen wurde, aber da sind Sachen passiert dafür, dass die Eltern da, weiß ich nicht, 1.000 Euro pro Monat, 1.000 Mark im Monat bezahlt haben, war das eigentlich Sachen, die nicht gingen. Und ich habe dann 10 Jahre nach dem Abi gedacht, ich muss diesen ganzen Quatsch mal aufschreiben, weil wenn wir zusammensaßen, so nach 5 Jahre Abi-Treffen, saßen dann da schon Ehefrauen mit am Tisch und die guckten alle empört, wenn wir diese alten Stories rausgeholt haben. Und ich dachte, irgendwas stimmt doch dann an diesen ganzen Dinger nicht. Das waren jetzt nicht nur so sexuelle Übergriffssachen, auch andere Bestrafungsmethoden, dass man nachts Gedichte auswendig lernen musste, durch einen See nackt gescheucht wurde, der fast 0 Grad hatte, oder morgens um 6 um die Pferdewiese joggen. Wirklich so, also solche Sachen. Und das habe ich relativ heiter gesammelt, zusammengestückelt, so in 18 Kapitel, glaube ich, waren das. Und ein Kapitel geht über sozusagen über diese Hardcore-Patres, die da eben sich Sachen rausgenommen haben, die gar nicht gingen. Und das Buch ist relativ gefloppt, als das rauskam, weil keiner wollte damit was zu tun haben. Und dann 6, 7 Jahre danach, als in Berlin am Canisius-Kolleg dieser Skandal hochkam, auch in der Jesuitenschule, da war mein Buch auf einmal Zeitzeugnis. Und ich wurde überall eingeladen. Ich konnte mir wirklich aussuchen von Lanz über Maybrit Illner und Co. Und da bin ich irgendwann eben auch noch mal ein Jahr später irgendwie dann noch mal bei dieser Talkshow da in Bonn im Kunsthaus da gelandet, wo ich gar nicht wusste, was das genau ist, was ich da soll. Da war eine Michael Jackson Ausstellung und ich wurde dann doch nur zu diesem Thema befragt eigentlich, wie ich das so sehe, als irgendwie auch ein bisschen jemand, der missbraucht wurde und wie ich jetzt sozusagen Michael Jackson auch als Täter sehe. Und den habe ich natürlich ein bisschen anders gesehen als so ein Jesuitenpater, muss ich sagen. Weil da irgendein anderer Gegenwert da war. Oder ich immer noch natürlich, wenn ich diese Platten auflege, denke immer noch, das sind die besten Lieder, die es gibt, nach wie vor. Und deswegen war ich da ganz schön mir auch nicht sicher, wie ich diese Fragen beantworte, weil Michael Jackson für mich nochmal über allem stand.
So. Ja, also die sagen ja dann auch, oder das machen sie dir ja ein bisschen da zum Vorwurf, dass du ja auch sagst, so ein bisschen ein Künstler muss so auch eine dunkle, tiefere Seite haben, wie eine Art Schwein sein. Fragst oder hinterfragst letzten Endes auch so das Menschsein eigentlich, also wie nah sind wir am Tier und so weiter und so fort. Und das finden viele sehr anstößig, wie du das beschreibst, weil du dann eben sagst, wenn man eigentlich diesen Abgrund hat, teilweise ist dann der Künstler noch faszinierender. Das war so diese These, die du aufgestellt hast. Und das fanden ganz viele Leute ganz schlimm, in dieser Diskussion. Aber ich finde, du hast gar nicht.
Ja, vor allem, wenn Kinder, wenn Kinder mit dem Spiel sind. Ja.
Ja. Aber du hast nicht Unrecht damit.
Da hört der Spaß ja sofort auf, da muss man vorsichtig sein. Ja.
Ich finde halt, dass es es ist, natürlich ist dieses, also wenn man mal ganz kurz auf dieses Thema wie mit Michael Jackson und so weiter, wenn wir ganz kurz mal darauf eingehen, natürlich ist das schwierig, also man blendet das natürlich schon in gewisser Weise aus, wenn man die Musik hört, aber auf der anderen Seite, und ich glaube, du siehst es, glaube ich, ein bisschen auch so, hatte ich in dieser Diskussion irgendwie rausgehört, ist es ja so, wir wissen ja ganz viele Sachen nicht. Also wir wissen ja viele Abgründe von Menschen nicht und hören vielleicht auch deren Musik oder schauen die Filme von denen oder sind befreundet mit ihnen oder was auch immer im schlimmsten Falle. Also rein theoretisch, das sind ja, wir müssen uns da, glaube ich, auch ein bisschen, manchmal ein bisschen ehrlicher sein, wie wir eigentlich wirklich ticken, oder?
Absolut, das ist genau der Punkt, finde ich auch. Sobald man es weiß, irgendwie, dann sind sich alle einig und sagen, ja, oh Gott, der Typ ist auch ein Schwein, geht gar nicht. Solange man es nicht weiß, merkt man nur, der Typ ist interessant, zieht einen an oder so und das ist das Ding. Aber ich finde, diese Verlogenheit ist ja eh da. Alle pegeln sich gerade in dieser Zeit immer sozusagen auf diese von der Statistik empfohlenen schicklichen Mittelwert ein, würde ich mal sagen. Und sobald man drüber oder drunter ist, bist du schon eine Gefahr für irgendwas. Also und das, finde ich, ist jetzt nochmal bedeutend stärker geworden als noch vor, weiß ich nicht, 5 Jahren. Ja, also ich bin ja eigentlich überwiegend Theaterschauspieler, sage ich mal, drehe auch, aber ich fühle mich da am wohlsten. Wie du da jetzt auch auf einmal gewisse Dinge nicht mehr sagen darfst bei Proben oder nicht mehr proben darfst, wie du mal geprobt hast. Das ist halt, du bist ganz schnell sozusagen in so einem Fahrwasser, dass du auch selber denkst, ich halte mich da zurück. Weil dann habe ich diesen Probentag wieder geschafft und es gab keine große Diskussion oder ich bin nicht angeeckt mit jungen Kollegen oder so. Und das ist ja eigentlich in dem Beruf echt genau das, was ich nicht wollte. Ich wollte eigentlich immer eher bestätigt werden, dass man eine Grenze überschreitet, im Positiven, also eine kleine Grenzüberschreitung. Ich meine immer im Spiel, ich meine nicht, dass man jetzt wirklich jemanden da wehtut oder sowas, aber dass man im Spiel das ausreizt. Und das ist sozusagen gerade überhaupt nicht mehr erwünscht. Oder eigentlich, wenn du das machst, wirst du angeguckt von irgendwelchen Dramaturgen und das machst du 2-mal und dann denken die, ohne dich geht's leichter. Ist der Probenprozess irgendwie sozusagen, läuft dann reibungsloser. Ein bisschen so wie Musical-Theater früher, glaube ich, war, würde ich mal behaupten. Dass man irgendwie möglichst ohne Sackgassen zum Ergebnis kommt. Und ich wollte eigentlich zum Theater, um die Sackgassen auch auszufahren oder um sozusagen ein Ausschlussverfahren zu machen, dass man sozusagen alles erstmal probt, was nicht geht sozusagen, um dann dazu zu kommen, dass man die Szene so hat, auf eine Weise spielbar, aber indem man erstmal 8 andere ausgeschlossen hat. Und wenn du die ausschließt, machst du vielleicht auch Sachen, die erstmal wehtun, in Anführungszeichen, oder Energieverschwendung sind, oder man Sachen ausprobiert hat, wo man gesagt hat, hätte man gleich lassen können. Aber die Zeit ist nicht mehr fast da, das Ausprobieren in dem Sinne.
Ja, vielleicht auch, weil wir mittlerweile in so einer Zeit leben, also ohne jetzt mit der alter weißer Mann-Keule rauszukommen, weil das ist auch irgendwann langweilig, das Thema, aber dass man natürlich sehr gerne auf andere zeigt und sagt, wir sind besser und wir machen das besser, wir sind generell besser und alles andere ist. Und dann ist das ja auch eigentlich so eine Arroganz, die da rauskommt, weil letzten Endes sind wir alles Menschen. Und auch wenn, ich weiß nicht, ob es jetzt nur speziell junge Menschen sind, aber jeder wird irgendwann ein bisschen älter und jeder kommt irgendwann vielleicht in diese Phase rein, wo er vielleicht nicht mehr alles hundertprozentig, ja, was soll ich sagen, also politisch korrekt macht oder was auch immer, sondern wir sind alles Menschen, das will ich eigentlich damit sagen. Ne? Also ich glaube, wir machen uns da was vor, das meine ich. Ich glaube, dass viele Leute sich da auch gerne was vormachen, weil sie eigentlich, oder dann eben mit so dieser Keule kommen und sagen, okay, ich würde das nicht so machen und sich halt übereinstellen. Das finde ich ist halt dieses Problem. Und das aber vollkommen rechtfertigen, dass das halt
und immer gleich
in Ordnung ist.
Ja, und das wird immer alles so schnell gleich gewertet, finde ich auch. Also, dass immer so gleich so eine Messskala angesetzt wird. Wie doll hat er sich da jetzt, wie weit hat er sich rausgewagt oder wie böse war das oder so. Und das finde ich auch Wahnsinn. Man kann ja erstmal, finde ich auch, weil ich jetzt ja wieder bei diesem Beispiel der Theaterproben bin, im Leben ist es sicher noch ein bisschen was anderes. Aber ich würde mal sagen, so Schauspieler, Theaterschauspieler wollten ja zum Theater, weil sie der Wirklichkeit ein bisschen so ausweichen wollten, dass man eigentlich als Erwachsener noch ein bisschen im Sandkasten spielen darf, proben darf. Und auf einmal sind bei Proben auch die Regeln gültig, die im Aufenthaltsraum gültig sind. Dass ich natürlich im Aufenthaltsraum nicht irgendwie eine Sache mache, die einem anderen vielleicht zu nahe geht, ich die Aura durchbreche, aber eine Theaterprobe innerhalb einer Figur, die vielleicht sogar die Aufgabe hat, den anderen irgendwie aus der Reserve zu locken, da muss das ja möglich sein. Und das hat natürlich immer mit einer Grenzüberschreitung zu tun. Also sagen wir jetzt auch mal, eine Wumme zu nehmen und auf einen Kollegen zu zielen, wäre im Leben undenkbar. Innerhalb einem geschützten Theaterprobenraum ist das ja, kann das ja lustvoll sein für beide. Ja, das, ich meine jetzt immer im Spiel, dass man kein bisschen eine private Aggression gegen wen hat, innerhalb der Rolle. Und selbst diese Sachen sind mittlerweile ja kaum noch erlaubt oder nur noch zu einem viel geringeren Teil als damals, als ich angefangen habe, weil man die Regeln, die bei einer Probe herrschen, fast gleichsetzt mit den Regeln, die im Aufenthaltsraum herrschen. Also wenn du irgendwie davor vorm Probenraum wartest, klar, da bist du irgendwie wohlerzogen und anständig. Und dieser Kodex wird fast auf einer Probe jetzt auch erwartet. Also sobald einer mal vielleicht einen Schub zu viel Adrenalin hat, wirst du da gestoppt und das machst du zweimal auch. Und dann ist da auch, giltst du als schwierig oder als jemand, der zu viel Temperament hat, den man nicht einbremsen kann. Also als ich mal Anfänger war am Schauspiel Frankfurt, hat ein Kollege innerhalb einer Szene, wo man auch ein Druckmittel suchte, hat er den Feuerlöscher von der Wand genommen, der da hängt auf diesem Probenraum, hat das Ding ausgelöst und uns irgendwie damit abgespritzt. Und natürlich hieß es dann, das kannst du nicht machen, der Feuerlöscher muss aufgefüllt werden, das kostet jetzt wieder 400 €. Aber der Regisseur meinte sozusagen, die Energie, die du hattest, das ist genau, das brauchen wir für die Szene. Kriegst einen Schlauch mit Wasser, machen wir das so. Aber bitte nicht nochmal den Feuerlöscher da von der Wand nehmen. Aber es war natürlich, der hatte die Szene jetzt die Kraft und den Druck, den der Spieler ausgelöst hat, den wir brauchten. Und sowas wäre heute undenkbar, wenn ich da einen Feuerlöscher von der Wand nehme, da fliege ich aus dem Laden raus. Also, oder zumindest ist die Chance ganz, ganz hoch. Und ich wollte zum Theater, um Feuerlöscher von der Wand reißen zu dürfen, was ja in der Schule nicht geht oder im Aufenthaltsraum. Und das wird sozusagen gerade eins gesetzt. Und das ist irgendwie, deswegen ist das Theater auch an vielen Läden so bieder und langweilig gerade. Ja.
Okay, aber sag mal, dann ist das, weil sich Leute davon dann bedroht fühlen oder was? Also
ja, absolut. Oder weil man auch sagt, dass er das hat, also die Reizgrenze schon so weit runtergelegt ist. Ne? Sie sind so schnell provoziert. Also ich will jetzt auch nicht auf jungen Kollegen oder sowas rumhaken. Das ist ja genau, was du meinst. Diese alte weiße Mann-Diskussion, die ist ja irgendwie völlig uninteressant. Und klar bin ich jetzt mit 52 auch schon langsam alter weißer Mann. Und das ist auch okay so. Dafür hat man ja auch viele andere Ansichten, die vielleicht auch gut sind an einem alten weißen Mann. Aber so die Bereitschaft, ein bisschen mehr sich, sagen wir mal, die Knie wund zu schürfen bei Proben, jetzt im übertragenen Sinne, dass auch mal ein Probenangebot wehtun kann, ich meine jetzt wieder innerhalb der Spielblase. Es tut schon gleich alles weh. Also irgendwie ist auf einmal die Bereitschaft, sagen wir mal, die Leidensbereitschaft für so einen Probensvorgang ist einfach ganz runtergesetzt. Das ist auf einmal so, wie eben auch sich jetzt krank melden per Telefon, wo du sagst irgendwie, dass daran siehst du das ja irgendwie. Es ist alles gleich auf einmal so es fehlt einfach ein bisschen, finde ich, dass man auch einsteckt oder dass man sich mal drauf einlässt, vielleicht mal in Bedrängnis zu kommen innerhalb einer Probe. Und dann aus dem schöpfst du Energie und schießt zurück. Und das fehlt mir echt massiv. Und das klingt dann immer so jammerhaft, aber ich sehne mich ein bisschen einfach nach diesen Zeiten, dass man, weiß nicht, ich habe mal einen Aschenbecher an den Kopf bekommen, weil mein Auftritt scheiße war vom Regisseur. Und natürlich habe ich in der Sekunde kurz geheult, weil das auch noch so fast ein bisschen blutig war. Und bis heute denke ich, er hat recht. Ich war auch so grotte, dass der Aschenbecher eigentlich berechtigt war. Das war halb liebevoll auch gemeint. So, du Penner hier, bumm. Und dann hat er mich so blöd getroffen. Genau, dass ich erst mal kurz dachte, was ist das denn für ein Beruf? Aber eigentlich sehne ich mich manchmal heute nach den Aschenbechern, die fliegen. So. Ganz abgesehen nach Rauchen oder sowas bei Proben. Das geht, da raucht ja auch gar keiner. Also das ist ja früher am Regisseur im Zuschauerraum geraucht. Da wurde die Sprinkleranlage abgestellt. Und heute gibt es gar keine Regisseure mehr, die rauchen, würde ich mal sagen. So. Ist alles auf einmal so clean geworden. Und das nervt irgendwie. Ich finde, in dem Beruf muss diese Dreckigkeit erlaubt sein noch. Wenn nicht da, wo dann? Wir sind ja nicht bei der ARAG-Rechtsschutz oder so. Aber gut, so ist es. Also es ist.
Ja. Aber Aber du bist doch...
Da ist das beim Drehen fast ehrlicher. Da ist eh alles cleaner. Ja. Ne? Ja. Aber es ist... ja, ich hätte wieder richtig Lust auf ein Festengagement, was ich gerade leider nicht habe, was ich ein bisschen so auch sinnlos aufs Spiel gesetzt habe. Mein Residenztheater da in München, Engagement, da bin ich ja quasi rausgeflogen aus dem Laden. Aber ich sehe nämlich eigentlich nach so einem Laden zurück, der so ein A-Haus ist, wo man fest eine Position hat, also auch als Spieler, wo man gewollt ist und wo man auch wieder ein bisschen mehr, wo dann vielleicht sich Leute nochmal zusammensammeln, die eben gegen diesen Trend gehen und wieder ein bisschen mehr kleine Grenzen überschreiten. Wird auch wieder kommen, hoffe ich, wird mir auch wieder gelingen. Aber gerade... bin ich ja eher so in der Boulevardliga gerade gelandet, ein bisschen für Theater. Ist toll auch und man übt und es ist auch sauschwer, aber es ist natürlich nicht das, wo ich mal angetreten für bin. Ich wollte ja so Hardcore-Stadttheater immer, also wirklich auch. Mich hat Drehen auch nie wirklich interessiert. Also bis auch vor 10 Jahren habe ich das auch angefangen, weil ich mal mit 3 Tatort-Kommissaren in einem Stück sozusagen engagiert war. Dachte ich, das muss ich jetzt auch mal machen, aber eigentlich fand ich Theater immer, sozusagen hat mir immer am meisten entsprochen, mir hat es auch gereicht. Also das war voll ausfüllend. Diese Proben.
Ja, aber man muss ja ganz deutlich sagen, wenn man so ein paar Sachen, also dieses, ich habe dieses Painkillers da irgendwie den Trailer mir angeguckt, was du gespielt hast als Film, du hast doch eine totale Leinwandpräsenz, hast du doch.
Habe ich, aber es ist schwer, wenn du erst, ich habe meinen ersten Drehtag echt mit 40 gehabt, weil ich irgendwie an so Schauspielhäusern engagiert war, wo jetzt per se jetzt nicht gleich die Filmcaster drin saßen. Ich habe auch Freunde, die waren auf der Falkenberg in München auf der Schule, wo ich jetzt auch so unterrichte, da, die haben ihren ersten Film, das war dann schon nach 5 im Urwald, so mit Franka Potente, Max Urlacher, Kumpels so von mir, die sind im 2. Jahr da weggecastet worden, sind da drin. Ich war in Leipzig an der Schule, da gab es noch nicht mal In aller Freundschaft, so diese Serie. Jetzt ist das ja auch ein bisschen anders. Und da kamst du gar nicht in Kontakt mit Leuten. Da war sogar Drehverbot. Da hieß es in den ersten 3 Jahren, du bist an der Schule und wenn du drehen willst, dann bitteschön, da ist die Tür. Dann bist du aber nicht mehr hier an unserer Schule. Und heute ist das so, die haben im ersten Jahr mehr Drehtage als ich in 10 Jahren. Also kenne da so Leute in München, die ich auch unterrichtet ein bisschen, aber die sind dann bei Sissi drin, bei dieser neuen RTL-Verfilmung und die haben dann 60 Drehtage oder sowas da und da ist das Leben ja erstmal gleich auf eine andere Schiene gesetzt, als wenn du irgendwo am Schauspiel Frankfurt anfängst zu der Zeit, als ich da war, da wurde da nichts gedreht, da gab es nicht mal einen Frankfurt-Tatort oder so. Und so, und da habe ich natürlich ein bisschen so damals auch nicht, glaube ich, mir war nicht bewusst, dass man das selber in die Hand nehmen muss. Und das Theater hat dann einen so eingenommen, dass ich dachte, ich komme auch gar nicht dazu. Ich habe mit Ach und Krach die Aufgaben geknackt bekommen. Warum soll ich da noch drehen? Mittlerweile denke ich, ja, das ist natürlich ein bisschen schade. Genau, und dann habe ich meinen ersten Drehtag mit 40 gehabt. Und da stellst du dich ganz hinten an. Muss man echt sagen. Also da ist, wenn du nicht gerade jetzt Glück hast und du wie ein Arsch auf dem Eimer auf eine Rolle passt und das Ding durchstartet, dann sammelst du Mosaikteilchen für Mosaikteilchen. Das gibt ja auch ein Muster, aber es dauert halt.
Naja, okay. Aber warum bist du da in München rausgeflogen? Hatte das was mit dem Feuerlöscher zu tun oder warum bist du...
Nee, überhaupt nicht. Nee, also raus, da war eine neue Truppe 2011 mit dem Martin Kujai. Da haben wir da alle angefangen. Der hat ein wildes neues Ensemble zusammengestellt, echt mit guten Leuten, mit so Birgit Menigmeier, Bibiana Beklau, selbst der Ofscharek war da am Anfang. Also es war echt, und ich war sehr froh dabei zu sein. War von Düsseldorf, war ich am Schauspielhaus und bin dahin. Und hatte aber keine wirklichen Verbündeten da an Regisseuren, weil das alles totale neue Leute waren. Ich das Glück hatte, damit reinzurutschen. Und habe dann ein bisschen zu viel gewollt. Habe mir den ziemlich auf den Sack gegangen, der Leitung, weil ich mehr spielen wollte. Und das eskalierte dann mal darin, dass ich bei einer Scheißproduktion, das war Kabal und Liebe, was Amelie Niermaier gemacht hat und bei der ich viel gespielt hatte, und die aber auch dann bei den Probenarbeiten irgendwie so eng wurde und so verschlossen, weil die ganze Produktion wurde nichts richtig. Und die Spieler haben gar nicht mehr miteinander geredet bei der Premiere. Und dann beim Applaus bin ich gar nicht mehr mit rausgegangen, nachdem die dann noch Bravo geschrien hatten, weil ich vorher mitbekommen hatte, dass die da an ihre Studenten, die leitet die Hochschule in Salzburg, die Amelie Niermaier, hat die da so Freikarten verteilt, dass sie Klackhörer hatte, die Bravo schreien. Und dann war so, nachdem wir da irgendwie relativ nicht besonders bejubelt wurden, gingen da so Bravo-Rufe los auf dem 2. Rang. Und ich dachte, da gehe ich nicht mehr mit raus jetzt irgendwie. Es sind aber nur 6 oder 7 Spieler bei Kabal und Liebe, fällt natürlich enorm auf. Und dann, während ich da geduscht habe, klatschen die immer noch. Und das gab natürlich einen Ärger, dass ich sozusagen als Teammitglied so ein Affront gesetzt habe und allen deutlich gemacht habe, ich will mit der Arbeit nichts zu tun haben. Kannst du auch nicht machen jetzt im Nachhinein. Aber ich habe irgendwie gedacht, den Scheiß mache ich nicht mit. Und dann waren noch so 2, 3 kleine Sachen. Das war dann so das Maß voll. Und dann bin ich da raus aus dem Laden. Eigentlich habe ich zu viel gewollt, war zu sehr auf einer Überholspur, die gar nicht erwünscht war da. Da spielst du drei Sachen im Jahr und musst die Klappe halten und machst lieber nebenher, weiß ich nicht, drehst oder machst noch einen Golfschein. Aber ich wollte spielen, spielen, spielen und bin da dem Chefdramaturgen viel zu sehr auf den Sack gegangen, muss ich sagen. War ein also Fehler jetzt im Nachhinein. Aber passiert halt. Eigentlich wollte ich ja nur viel Energie, mich verbrauchen, verschleißen. Und so ein Verschleiß war da gar nicht gewünscht, sagen wir mal so. Ja.
Bist du ein schwieriger, eigensinniger, komplexer, egoistischer Charakter, der mit dem keiner zurechtkommt, oder?
Nee, eigentlich nicht. Also alle, wo die Arbeiten positiv aufgehen, das ist ja 80%, die würden sagen, ich schmeiß mich rein und bin eine Bereicherung für eine Truppe. Aber wenn sozusagen das Gefühl aufkommt, dass es dass man so in die Enge gedrängt wird, wegen eigentlich Eigenschaften, die doch positiv sind. Also wenn man doch irgendwie viel will und eine Energie reingibt und vielleicht mal Leuten auf den Sack geht, ist das ja eher, finde ich, erstmal, ist es ja gar nicht so schlecht. Aber wenn das nicht aufgeht, dann kann es halt auch ein Störfaktor sein. Aber wenn die Arbeit natürlich eh schwerelos ist und fliegt, dann würde ich sagen, würden alle sagen, es ist geil, Miguel dabei zu haben in der Truppe. Aber es ist irgendwie auch, hängt, glaube ich, auch ein bisschen mit der Zeit zusammen. Wenn du jetzt zu viel mal sagst, was im Raum ist, will ja keiner hören, immer weniger. Es wollen ja alle nur geliebt und gelobt werden. Und wenn man vielleicht mal zweimal sagt, Moment mal, Leute, das stimmt irgendwie nicht, gerade was wir hier proben oder die so eine kleine Sache, das will ja keiner. Es gilt dann gleich schon als, du torpedierst eine Arbeit, du bist dazu, machst nicht mit, du behinderst das, nur weil man vielleicht mal einmal sagt, Moment mal Leute, finde ich jetzt irgendwie, ich würde lieber von da kommen oder kann ich nicht doch vielleicht da das Schweinekostüm anhaben oder sowas irgendwie. Dann kommt natürlich gleich, mach doch erstmal das, was da steht und will nicht so viel und du merkst doch, du hältst den Laden gerade auf. So. Aber das ist eigentlich selten vorgekommen. Aber an den Stellen, wo es vorkam, habe ich auch die Quittung bekommen.
So. Okay, na gut, aber das finde ich ja eigentlich ganz gut letzten Endes, weil es eigentlich ja zu wenig, vielleicht gibt es ja zu wenig unbequeme Leute auf der Welt, die was sagen, wenn die Situation auch nicht mehr so stimmig ist für die. Also viele laufen ja einfach auch mit, weißt du?
Ja, und jetzt auch noch mehr. Also wenn du nicht abnickst, bist du auch natürlich auch wieder in so einer Position, dass man sagt, braucht man den überhaupt? Weil mit den anderen geht's ja auch. Und das Schlimme ist, es geht ja auch. Du bist ausgewechselt innerhalb von einer, weiß ich nicht, Ende der Spielzeit und dann besetzen die 5 Rollen um, sagen wir teilweise auch nur mittelgroße, die du vielleicht gespielt hast. Aber es macht ein anderer ja fast besser als du oder mindestens genauso gut. So ist ja da die bittere Wahrheit. Man denkt ja immer so, man hat sich da was erarbeitet, nur du kannst das spielen. Quatsch, in 3 Tagen spielt das ein anderer. Und leider oft sogar besser. Mhm. Ne, weil er nochmal eben deine Sache nachspielt, was Neues dazu gibt. Und dann auf einmal ist das sogar unterm Strich ein Mehrwert. Das ist leider auch ein bisschen die Scheiße an dem Beruf. Man ist so dermaßen ersetzbar. Ne? Also wenn es nicht der spielt, spielt es ein anderer. Und der bringt oft was mit, was sogar auch eine Qualität hat, die sie vorher gar nicht bedacht haben. Ich habe das früher, meine erste Freundin war damals bei Peter Zadek, Assistentin, der so ein Obertheaterguru war. Und dank ihr habe ich viele tolle Sachen gesehen, Premieren. Und da war das so, wenn der Richard den 3. gemacht hat, das erzählte sie mir dann so dann eben dabei, dann wurde erst Sepp Bierbichler angefragt, der konnte nicht, dann war es Paulus Manka und dann ganz am Ende war es Angela Winkler oder sowas. Also da waren auch immer sozusagen 2, 3, da war nie die erste Wahl, die Rolle. Und die wussten das natürlich gar nicht, die Spieler. Das ist dann natürlich auch Jahre später. Aber so ist es leider. Ne? Du guckst in der Liga und dann, wenn du es nicht tust, nicht kannst, macht es ein anderer und es wird auch ein Erfolg. Oder auch nicht.
Weil das im Filmgeschäft ist das ja sicherlich vielleicht auch so, dass man immer wieder hört, es gibt ja immer so Legenden, der und der sollte das und das spielen und jetzt hat es aber dann der am Ende gemacht und so. Das gibt es schon, aber auf der anderen Seite finde ich schon, dass natürlich trotzdem gibt es ja nur so und so viel Stars, sag ich mal, die mit ihrer Leinwandpräsenz irgendwie die Kinoseele füllen und die sind ja eigentlich dann doch nicht so ersetzbar, weißt du, dass ich so denke, naja, wenn man was Besonderes hat.
Aber da bist du ein bisschen sozusagen bei den 50, die du so eben abzählen kannst. Ich rede jetzt ein bisschen eher, wenn du am Stadttheater oder im Schauspiel Düsseldorf bist oder Schauspiel Nürnberg oder Staatsschauspiel Dresden. Ich meine jetzt nicht, wenn du irgendwie Oliver Masucci bist, auf den eine Serie zugemünzt wurde oder so. Ich meine jetzt eher so dann doch wie so ein Theateralltag aussieht. Ich meine ja jetzt nicht irgendwo in der totalen Popelliga, so richtig so ein gutes, ne, so eine 2 oder 2 plus, würde ich mal sagen, für so ein Stadttheater-Schauspieler. Von dem Alltag habe ich jetzt eher geredet. Weißt du, da spielst du Hamlet, sagen wir, hoch erfolgreich in Düsseldorf, und wenn du jetzt weggehst, oder du denkst, München ist besser, spielst ein anderer. Hm. Und vielleicht ist der Laden sogar voller. So ist es.
Also falls ihr euch übrigens, ich muss noch mal ein Wort an meine Zuhörer wenden, falls meine Zuhörer sich wundern, dass wir manchmal so stockend sprechen, das liegt daran, dass das versetzt ist leicht. Leider ist unsere Verbindung leicht versetzt. Das heißt, der Miguel hört mich erst immer ein bisschen später. Deswegen bin ich dann so, also es ist, aber ich versuche das so gut zu schneiden, wie ich kann, Freunde. Ja, so. Aber nur fürs bessere Verständnis, dass wir nicht denken, wir haben immer irgendwie so, wir sind so unsicher miteinander, deswegen stocken wir dann immer. So, was hat er gesagt?
Nee, das darf es nicht sein. Ganz, finde ich, das Gegenteil ist doch der Fall hier gerade. Ja.
Ja, nee. Was ich mal, also, beziehungsweise als Bob, ich bin völlig raus gerade. Ja, aber das ist auch das Echte. Das müssen wir auch machen. Das ist wichtig für so einen Talk. Das Echte. Du kannst ja gleich mal ausrasten und irgendwie deine Couch da, die du da hinten stehen hast, irgendwie mit einer Motorsäge irgendwie zerteilen. Geht das?
Ja, natürlich. Ich hatte gerade einen Regisseur, Pascal Breuer, super Typ. Das war wirklich so. Verdammt nochmal! Ihr hattet die Texte seit Mai! Das ist faul! Ich brech die Probe jetzt ab! So war das, wir haben uns totgelacht. Und dann wieder eine Minute nichts. Dann fing er wieder an. Das ist kein Spaß! So. Also, das gibt's, das ist schon sehr gut. Das gibt's noch.
Aber sag mal so deine, diese, ja, ich will gar nicht sagen, oder sagen wir mal den, also so wie du jetzt rüberkommst als Typ, dass du sagst, ich bin schon präsent und ich gucke schon, wie ist die Situation, und wenn mich was stört, dann bin ich auch bereit, was dazu zu sagen. Ist das auch, oder hat das, weil wir am Anfang auch darüber gesprochen haben, über dieses Jesuiteninternat, ist das auch so eine Prägung, dass du damals zum Beispiel auch so eine Situation da erlebt hast, wo du gesagt hast, da sind viele Sachen stimmen nicht, Leute nutzen ihre Macht aus, wenn ich mal älter werde, werde ich dafür sorgen, dass das nicht mehr passiert. Mir.
Also da, ja, das ist wahrscheinlich so, bist du dann doch so psychologisch auf dem richtigen Weg, glaube ich. Also das haben schon viele mir ja gesagt, diese jesuitische Prägung. Ich weiß ja, ich kenne ja nichts anderes. Ich muss sagen, ich bin davon, als ich 10 war oder 11, bin ich dahin, habe ein Jahr wiederholt, war da quasi 10 Jahre von der 5. bis zur 13. Nicht viele waren 10 Jahre da. Die meisten sind erst in der 8. Klasse gekommen, weil dann die Privilegien kamen. Da durftest du dann eben Fahrrad haben, Anlage haben, durftest in die City gehen und so. Durftest in der 5. Klasse nicht. Also ich bin da wirklich einer von wenigen, ich glaube von 3 oder 4 da, die das bis zum Ende durchgezogen haben. Und deswegen weiß ich so ein bisschen auch, also wovor ich da geschrieben oder jetzt auch rede. Und es ist sicherlich so, dass da ein gewisser Egoismus auch herangezogen wurde, das waren halt Alpha-Tiere, die überwiegend da natürlich so gefördert wurden. Du musstest dich, ich war mit 8 Leuten im Zimmer zum Schlafen in der 5. Klasse. Klar, da musst du dich irgendwie zur Wehr setzen, da musst du viel einstecken, und wenn du sozusagen da der 4. bist, da wurdest du da irgendwie auch von denen verarscht und gehänselt, oder wurdest du, deswegen hat man versucht, dazu zu gehören, dass du Druck ausübst auf die anderen und so. Ist mir nicht oft gelungen, auch da habe ich mir das Theater gesucht, so um andere Ventile irgendwie zu finden. Aber ganz sicher hat das damit was zu tun, dass ich auf jeden Fall eine ungeheure Energie habe, sehr natürlich auch sofort merke, wie so Systeme laufen innerhalb so Gruppen. Ne, wenn du natürlich in der 8. Klasse schon mit in der 5. Klasse mit 8 Leuten in einem Raum pennst, da weiß man sofort, so wie sich so Energien verlagern. Mhm. Und da bin ich natürlich jetzt auch bei Probenprozessen irgendwie drauf gebrieft, wie so ein Spürhund oder so. Also mir fällt es sehr leicht, so ein System zu enttarnen oder auch gleich jemanden sozusagen anzugehen, der das mit verursacht hat. Das ist, glaube ich, dann doch diese jesuitische Spürnase, die ich da auch ein bisschen so indirekt anerzogen bekommen habe. Was auch sicher dann irgendwie auch bis zu einem gewissen Grad auch nicht gut ist. Aber es ist, mein Gott, 10 Jahre ist einfach die prägendste Zeit da von 10 bis 20, wo ich da war. Und das kann ich auch nicht ganz hinter mir lassen. Und dann kommt dazu auch noch diese Prägung, finde ich, der 80er Jahre generell, dass natürlich mein Witz von Harald Schmidt geprägt ist und Co. Und natürlich weiß ich, dass diese Art nicht mehr geht, dass man die ablegen muss. Aber natürlich ist das bei mir aus sozusagen meine Probenangebote, die ich mache, die liegen natürlich irgendwo noch tief da in diesen ganzen Filmen irgendwo verortet. Und mir ist bewusst, das geht nicht mehr und ich mache das auch nicht mehr, aber natürlich 12 Mal unterdrückst du es, beim 13. Mal kommt doch wieder irgend so ein Ding hoch und dann hast du wieder den Salat oder so. Das ist natürlich auch ein schwieriges Alter für dich, wo ich bin, so mit 52. Das ist einfach zu, ich mache das schon zu lang, um sozusagen mich meine Festplatte komplett zu löschen. Aber andererseits muss ich das, weil bis zur Rente dauert ja auch noch ein bisschen. Also das ist wirklich, ich glaube, jemand, der jetzt 26 ist, der ist ja irgendwie, der kennt die Leute gar nicht mehr, diese No-Gos. Aber ich bin natürlich echt, mein Fundament ist leider auf diesem sozusagen alten Herrenwitz auch gebaut, was einfach nicht mehr geduldet wird. Und auch zu Recht. Also bin ich mir sogar sicher auch. Aber ich bin nun mal da ein Kind der 80er. Ich habe Abi 93 gemacht. Ne? Ich habe keinen Harald Schmidt ausgelassen, keinen Schmidt einander und nix und so. Ne? Und also das ist halt leider auch bitter, dass das auch so eine Sackgassenzeit letztendlich war in Bezug auf viel zu viel Frauenfeindlichkeit, viel zu sehr auf Minderheiten rumgehackt. Ist mir alles klar, aber ist leider passiert auch in meiner Biografie, dass das natürlich, dass ich das damals auch echt auch nachgespielt habe. Oder
ja, irgendwie. Also ich denke natürlich, dass da gibt es das eine und das andere. Also es gibt natürlich da irgendwelche vielleicht Sachen, die früher passiert sind in solchen Shows, was gesagt wurde, was vielleicht heute nicht mehr so geht. Und man auch im Nachhinein, man guckt sich das an und sagt, ja stimmt, das ist irgendwie nicht mehr so cool. Aber es gibt auch viele Sachen, die sind völlig in Ordnung. Und man die will, nur vielleicht gibt es Leute, die fühlen sich davon irgendwie angegriffen oder was auch immer. Aber ich sage immer auch zu meiner Tochter, also jetzt mittlerweile kennt sie mich ja ganz gut, sie ist ja jetzt schon 16, aber so früher auch, wenn ich mal irgendeinen Spruch gesagt habe, sage ich, na gut, ich bin halt, das ist halt meine Rolle. Also du bist ein junges Mädchen und ich bin halt ein älterer Mann. Ich muss ja meiner Rolle auch ein bisschen gerecht werden sozusagen. Was soll ich mich denn verstellen? Es gibt nichts Schlimmeres als, und ich kenne ja einige von diesen Menschen, auch teilweise Leute, die im Rampenlicht stehen, die ganze Zeit sich verkaufen müssen als dieses Anprangern der alten Zeit, obwohl sie genauso alt sind, genauso groß geworden sind in dieser Zeit, nur so eine Gefälligkeit an Jugend, sag ich mal, die nicht immer authentisch ist, weil sie auch teilweise ja eine andere Seite haben, die sie dann nicht so zeigen in der Öffentlichkeit. Also, und das nervt mich dann schon so ein bisschen, ja. Also ich finde auch, man muss jetzt nicht die ganze Zeit sagen, das ist ja eine Schande, dass man das nicht mehr sagen darf. Das meine ich gar nicht. Aber so, das ist auch viel Zeitgeist momentan, glaube ich, weißt du?
Nee, jetzt hast du gut beschrieben. Ja, absolut. Ich versuche eigentlich auch, mich gar nicht provozieren zu lassen. Also ich meine auch nur, dass das eher passiv ist. Also natürlich jetzt sagt einer was und ich denke kurz, kacke, da müsste ich was zu sagen. Und dann denke ich auch wieder, mein Gott, nochmal, aus deren Sicht hat diejenige so recht oder derjenige. Du würdest, wärst du in dem Alter, wärst du in der Situation, wirst du es ja genauso machen. Im Grunde lehnen die sich ja auch gegen was auf, wo ich mich ja früher genauso am Schauspiel Frankfurt oder so gegen irgendwas aufgelehnt habe. Das ist schon alles richtig. Nur es ist trotzdem bitter manchmal die Erkenntnis, dass man so merkt, das Adrenalin geht mit einem hoch, obwohl man es gar nicht vom Kopf fast es erfasst. Aber irgendwie macht der Körper was anderes manchmal. Und das kannst du eben, wie ich vorhin meinte, 10-mal kannst du dir das im Griff haben, beim 11. Mal gehst du eben dann nicht raus zum Schlussapplaus, weil du dich irgendwie provoziert fühlst. Und man merkt es beim Machen und denkt, wie dumm warst du wieder, mein Gott nochmal. Ja, und dann, dann ist es schon passiert und dann irgendwie, es ist ja auch der Beruf, weißt du, der Beruf ist ja ein bisschen auch, dass man mit Emotionen oder dass man auch versucht, dünnhäutig sozusagen sich nicht zumacht. Und dann bist du eigentlich offen und sozusagen stellst dich zur Verfügung und dann passiert das eben ab und zu mal. Und dann, finde ich, müsste aber auch von der Leitung eines Theaters oder einer Dramaturgie dann auch so viel Herz im Raum sein, dass man sagt, gut, das ist dem passiert, da reden wir kurz drüber, das darf nicht wieder sein, aber im Grunde hier wie so ein Fußballtrainer, einmal kurz auf die Bank, 2 Minuten oder was weiß ich, für ein Spiel, aber dann ist gut. Aber es wird so nicht mehr verziehen oder auch nicht vergeben. Es wird auf einmal so, der ist so und das finde ich irgendwie hart in dem Beruf. Dass einem so gar nichts mehr durchlassen. Die lassen einem nichts mehr durchgehen, sagen wir mal. Und das ist vielleicht auch richtig, um einen Schlusspunkt zu setzen, um was Neues sozusagen zu etablieren. Aber mir erscheint das manchmal zu hart und auch zu endgültig. Weil da Leute manchmal einen Berg Scheiße wieder abbauen müssen. Das dauert 5 Jahre. Irgendwie, weißt du, du hast irgendwas gemacht, bist aus dem Laden raus und dann musst du dir wieder mühsam sozusagen bei Null da wieder zeigen, dass du doch eigentlich ein angenehmer Mensch bist und so. Das ist echt also hart, diese Erkenntnis. Und das innerhalb, würde ich sagen, seit 2015, 16 ist das erst eigentlich so, dass auf einmal so irgendwie der Filter härter gestellt wurde. Ja, aber Naja, das Leben geht trotzdem weiter und man verlagert dann seine Sachen auf irgendwo, wo es noch eher geht. Aber ich bedauere das ein bisschen. Oder eigentlich jeden Tag denke ich dran. Schade, dass man so auf einmal in dem Punkt so ernst genommen wird. Sonst haben sie einen nie ernst genommen. Und wenn du aber daneben liegst, dann wirst du so ernst genommen, als ob es dann eine hundertprozentige Meinung war. Und vorher war es, ach, der Spinner oder so. Aber dann ist man auf einmal kein Spinner mehr. Dann ist man auf einmal eine Bedrohung für irgendwas.
Hm. Ja. Hm. Ja, ja, okay. Ich glaube, das ist natürlich irgendwie so dieses, also die Welt, in der du dich bewegst und die Veränderung, die dann irgendwie da vonstatten geht. Ich kann das absolut nachvollziehen, dass das echt schwer sein kann, wenn man nicht sein eigenes Ding macht. Also wenn man nicht sagt, ich habe jetzt selbst ein Theater oder ich inszeniere selber und ich suche mir, was weiß ich, die richtigen Leute dafür, die ich kenne oder die, wo ich weiß, wie die ticken und so, dann wird das immer schwieriger, wenn man Teil von was ist, was sich auf einmal komplett verändert hat. Also das ist keine schöne Situation. Das ist die Frage, wo man halt eigentlich wieder die Freiheit findet. Oder weil die Kunst und auch das Spielen und das Theater braucht ja die Freiheit.
Ja, und es braucht auch so ein paar Spinner, finde ich, die auch sozusagen zu viel erstmal manchmal reingeben, was man dann ein bisschen einschneiden muss oder eindämmen muss. Naja, also ich habe das jetzt ein bisschen so gemacht, dass ich dachte, ich nehme das jetzt mal so hin, dass das immer schwieriger wird an diesen Stadttheatern, wo ich immer früher mich zu Hause fühlte und wo ich immer noch hin wollte, dass ich das akzeptiert habe, dass das gerade an Grenzen stößt und bin ja dann, weil ich den ein bisschen kannte, den René Heinersdorf, das ist so ein Theaterleiter, der mittlerweile 7 Bühnen hat, eben unter anderem Theater in der Köhe, Theater am Dom in Köln, Theater am Bayerischen Hof in München. Das ist halt, früher habe ich mal Bumsliga gesagt, so ein bisschen, weißt du, wo so Tür auf, Tür zu, so Bumskomödien gespielt werden, auf hohem Niveau. Also da spielst du dann mit Jürgen Busse, wenn du Glück hast, oder mit Hugo Egon Balder, die irgendwie auch alle was auf der Pfanne haben, auch schauspielerisch, denkt man vielleicht gar nicht. Die natürlich auch dann, wenn du da eine Vorstellung 400 Mal spielst, dann wissen die natürlich, wie Timing geht, wovon wir am Stadttheater gar keine Ahnung haben. Weil am Stadttheater spielst du so ein Ding vielleicht 3-mal im Monat und die spielen das täglich. Ist natürlich was anderes, ne? Also auch so, wie du miteinander dir die Bälle zuwirfst. Das ist echt toll. Also, und ich habe mich immer schon für Komödien sehr interessiert, auch innerhalb des Stadttheaters. Und eben an den René Heinersdorf bin ich ran, weil ich die Frau, die Tanja Schleif, mit der war ich auf der Schauspielschule, die dreht nur noch fast tolle, große Sachen, auch in diesem Sissi-Ding ist sie da groß drin jetzt. Ja, und den habe ich mal angerufen, weiß ich nicht, vor 4-5 Jahren nochmal. Ich kannte ihn, aber habe nochmal gesagt, es ist so und so, ein bisschen das Thema, was wir jetzt hier auch haben. Und der hat dann gleich gesagt, weißt du was, kommst du zu mir, ich finde dich eh gut, spielst bei mir mal. Hat das nochmal 3 Jahre gedauert, bis ich konnte, weil du jeden Abend dann können musst bei ihm. Und jetzt habe ich das 3. Mal bei ihm mitgemacht und es ist wirklich eine Erlösung, eine Bereicherung, auch nochmal für mich jetzt, dass man die Lust am Spiel behält, weil ich auch schon dachte, soll ich was anderes machen, werde ich doch Saturn-Filialleiter jetzt lieber, könnte ich doch vielleicht auch. Aber ich habe jetzt wieder durch diese 3 Sachen bei ihm richtig, ja, ich weiß es, das ist doch der Beruf und ich will es weiter. Und auch in dieser, wie ich sage, da Bumsliga ist es einfach, macht es einen verteufelt geilen Spaß, da jeden Abend so eine Komödie wegzuballern. Ja, und da bin ich wirklich sehr froh, dass der gleich mich mit offenen Armen aufgenommen hat. Und ich denke, das mache ich erstmal ein bisschen weiter, bis sich woanders eine Tür auftut, wo ich vielleicht wieder eine richtige Bereicherung bin und nicht nur so eine fadenscheinige. Aber also ich will damit nur sagen, man findet Wege. Ich habe das Unterrichten dann auch verstärkt, weil ich da in München an der Everding, an der Falkenberg, das sind so die 2 Hauptschauspielschulen, da gibt es noch eine private Zerboni, die für Film ist, da unterrichte ich. Und da bin ich hoch willkommen, weil die auch diese Handschrift brauchen. Vielleicht, dass jemand noch ein bisschen mal mit diesen, von den Leuten was will und nicht nur gleich diesen Schonwaschgang einlegt, eine schöne Fantasie hat mit denen. Und mit einigen geht's nicht. Einige wollen auch nichts von mir, aber andere wieder sehen sich danach. Und deswegen spiele ich jetzt mehr Boulevard und unterrichte mehr und versuche ein bisschen diese Phase jetzt auch ein bisschen zu umschiffen, bis man wieder richtig irgendwo andocken kann. Ja.
Es ist eigentlich komisch, ist ja schon, dass man letzten Endes, dass wir jetzt so langsam die Alten werden, die jetzt so diese Akzente setzen und ein bisschen, wenn du sagst, so ja, dass ich da nochmal so was, bisschen was reinbringe, was Kerniges sozusagen da reinbringe und die auch richtig anfasse, vielleicht an der Schauspielschule. Das ist ja schon abstrakt eigentlich, gell? Wenn man sich überlegt, mit was für Männertypen, Archetypen wir groß geworden sind, die hatten weniger Humor, was das betrifft, das Thema, ja, muss man sagen.
Ja, und vor allem, was auch so erschütternd ist, ich selber kam mir immer eher wie ein Spießer vor. Ich war mit Leuten damals engagiert, wo ich dachte, ich wollte so sein wie die, weil das waren die Wilden. Und jetzt auf einmal kriegst du gesagt von so Leuten, das ist ja auch nicht duldbar oder so, du sprengst den Rahmen, wo ich dachte, ich habe mich immer gesehnt danach, einen Rahmen zu sprengen. Mir ist es aber fast nie gelungen, sonst wäre ich ja irgendwie auch bei den richtig geilen Sprengkörpern dabei gewesen. Ich war dann ja trotzdem auch, wenn ich ehrlich bin, immer so einer, weiß ich nicht, fürs Stadttheater Leipzig hat es da gereicht, ein kleiner Terrorist zu sein, aber nicht für jetzt sozusagen die ganz großen Nummern. Und jetzt auf einmal ist es aber so, dass das also, oder zumindest, dass ich das so ein bisschen mitkriege, ja, dass auf einmal dieser Ruf da ist, wo ich denke, wo kommt denn das her? Das kann nur damit zusammenhängen, dass einfach das Niveau generell so runtergefahren ist, dass auf einmal so jemand wie ich auffalle, aber nur weil der Rest so abgetaucht ist. Und das kann ja echt nicht sein, Mann. Also deswegen, ich lasse mir die Laune auch nicht verderben oder die Spiellust, die jetzt echt wieder dank dem René Heinersdorf auch wieder komplett entzündet ist. Ich mache das weiter, bis gar keiner mehr will. Oder nee, bis ich die 80 voll habe und gar nicht mehr spielen kann. Auf jeden Fall denke ich nicht mehr darüber nach, was könnte man noch machen oder muss man jetzt doch in eine Serie festgehen und einen Arzt spielen, um irgendwie das scheiß Geld einzufahren und irgendwie so nicht anecken zu können, weil die Drehbücher gar nicht so sind, dass du es kannst, ne? So. Ja.
Ja. Das hat mir wieder eben gestockt, unser Gespräch, deswegen, du hast wieder eingefroren. Das ist auch immer, was ich ja toll finde auch, ist ja so ein bisschen, wenn ich spreche und dann gibt es diese lange Pause, bis du antwortest, erinnert mich so ein bisschen an früher, wo man noch diese Simultanübersetzer hatte, die dann das erst nachgesprochen haben und du hast das dann erst auf dem Ohr. Und ich müsste eigentlich sowas einblenden, so eine Stimme, die so sagt,
so eine Blisch nicht, machst du ja. Wenn es ganz beschiss ist, machen wir es einfach nochmal. Scheiß drauf. Dann war das jetzt das Warmwerden erst.
Na ja, wer weiß. Vielleicht. Es gibt auch Leute, die kommen tatsächlich auch nochmal zu mir in die Sendung, wenn wir uns gut verstehen. Also da sind die Grenzen offen. Aber sag mal, bist du eigentlich Spanier oder hast du spanische Wurzeln? Oder?
Nee, das ist ja die komplette Mogelpackung bei mir. Deswegen, wenn ich jetzt, sagen wir, jetzt 22 wäre, wäre mein Name ja Gold. Ich bin ja divers. Ich bin ja quasi mit Migrationshintergrund. Als ich damals angefangen habe, da irgendwie 97, da habe ich alles dafür getan, dass dieser Name einfach nicht zu sehr als exotisch auffällt.
Aber was bist du? Bist du spanischer Pole oder was bist du?
Ja, fast richtig. Mein Vater, der hatte ja mehrere Staatsangehörigkeiten, unter anderem eben Latein, hier guatemaltekische, der hieß auch Miguel, italienische und französische. Und meine Mutter ist Ostpreußin, die haben aber in England geheiratet, in London, und nach quasi spanischem oder lateinamerikanischem Recht. Und da hat eben das Kind sozusagen entweder also konnte ich eben wählen, deutsche Staatsangehörigkeit oder eben eine von meinem Vater. Und eben Konsequenz war eben, dass ich dann alle Nachnamen auch von ihm hatte. Oder von der Mutter und eben vom Vater als Mischung. Und deswegen habe ich diesen exotischen Namen Miguel Abrantes von meinem Vater, Ostrowski, ostpreußisch geflüchtet, meine Mutter, eben Ostrowski. Und ja, und so kommt dieser also recht sperrige Name. Viele sagen auch, den musst du wegmachen oder damals schon, damit kannst du keine Karriere machen. Ich dachte immer, komm, also da, wenn es darum geht, dass ich einen Namen ändern muss, um Karriere zu machen, den zeige ich es aber. Das geht auch mit dem langen Namen. Aber er hält schon auf. Ich merke auch manchmal bei Filmsachen jetzt, sprengt das manchmal einfach, sind zwei Buchstaben zu viel. Oder bei Flugtickets, bei Lufthansa ist dann eben auch hinten Ostrowsk, I fehlt dann oder sowas, weil das geht gar nicht. Der Name ist sperrig, aber auch den schleppe ich weiter mit.
Also er ist natürlich, sagen wir es mal so, dieser Doppelname, dieses Abrantes Ostrowski, das ist natürlich für so einen Trailer, sage ich mal, wo einer so Namen sagt, so wie früher Schwarzenegger, Stallone, Abrantes Ostrowski. Das ist natürlich schon ein bisschen schwierig, aber es, irgendwie kann man es schon. Also man muss halt mal gucken, wie man es macht. Ja.
Es macht auf jeden Fall, es hat eine Widersprüchlichkeit, die ich ja per se auch im Schauspielberuf gut finde. Eigentlich entspricht mir der Name auch. Ich habe auch gedacht, macht man nur Mao, so ein bisschen Mao Zedong, Miguel Abrantes Ostrowski oder sowas, macht man nur so ein Kürzel. Aber die Überlegung kam eben auch erst mit 40, als ich angefangen habe zu drehen. Da dachte ich auch, das ist ja jetzt auch irgendwie verlogen, jetzt den Namen irgendwie zu frisieren, damit man auch beruflich irgendwas frisiert. Nee, ich fand jetzt, es muss auch mit dem Namen gehen. Und irgendwie geht's auch. Viele sagen das auch wie du, die finden, das hat schon wieder was. Das ist halt nur für die, die es reintippen müssen. Dann immer so drei Anrufe, ist es mit Y, ist es mit Bindestrich, ist es mit bla, also so. Aber sonst ja, irgendwie.
Also es ist auf jeden Fall, wenn man es öfter genug sagt und hört, dann hat man es irgendwann drin. Also man kann natürlich auch sagen, sag mal dreimal hintereinander Miguel Abrantes Ostrowski. Es wird dann schon schwierig, aber das ist, weil es so ein bisschen zungenbrecherartig ist. Aber wenn man es drin, hat, hat man es drin.
Das ist wie der Whisky-Mixer mixt frischen Whisky an der Whisky-Mixer-Bar. Frischen Whisky-Mix, der Whisky-Mixer an der Whisky-Mixer-Bar. Sag das mal ein paar Mal. Das ist ja, es.
Apropos, weil du dich, weil du das gesagt hast, so mit dieser, mit den Theaterbühnen und mit dem, diesem Sehnen nach einer gewissen alten Zeit, ja, sozusagen, oder wie der raue, also dass der Ton nicht mehr so rau ist. Ich kann dir das sehr empfehlen. Ich arbeite ja noch nebenher als Barkeeper in der Gastronomie und da ist der Ton immer noch relativ hart und rau. Also das ist, da ist das Leben, da rauchen auch alle, manche trinken auch, nicht natürlich während der Arbeit, ist ja klar. Klar, aber da ist das, obwohl das sogar hier in Darmstadt, ich bin ja hier in Darmstadt ansässig, so einen latenten LGBTQ-Hintergrund hat, sind trotzdem alle, die da arbeiten, es arbeiten ja nicht nur irgendwie aus der Schwulen- und Lesben-Szene Leute da, aber wir sind alle, sondern ganz verschiedene Leute, alles Mögliche, also wirklich alles Mögliche. Und da ist es ein sehr bodenständiger Job, wo man letzten Endes auch mal angekackt wird. Man kriegt vielleicht, nein, Aschenbecher kriegt man nicht an den Kopf, aber so in die Richtung geht das schon, ja.
Ich war in Darmstadt mal als Gast zweimal. Da habe ich die Julia gespielt, in Romeo und Julia. Das war mein super Schauspielchef Jonas Zipf, der da völlig über die Verhältnisse gehaushaltet. Und im Kaufmann von Venedig. Ich weiß, wovon du redest, von Darmstadt, ja. Und, aber da kann man ausgehen. Da gibt es eine gute Kneipe, die ja, habe ich gar nicht gefunden zu der Zeit.
Ja, die gibt es aber, also gibt es jetzt schon seit 20 Jahren, in der arbeite ich ja, da kannst du mich gerne besuchen, aber ansonsten ist Darmstadt natürlich ein heißes Pflaster und sonst ist es, eigentlich ist es ja ein Kaff, also hier ist ja eigentlich nichts los, das muss ich schon sagen, hast schon recht.
Ja, ja klar, bis auf das Jugendstilviertel da, ne? Das ist, wo jeder hinpilgert, ne, ja.
Ja, das ist mittlerweile Weltkulturerbe und so, das stimmt, die Mathildenhöhe. Aber ansonsten, wenn du eben nochmal harte Welt, das meinte ich, also wenn du harte Welt suchst, wir suchen immer Leute. Also wir suchen immer, da kannst du dir überlegen, hier ist immer ein Platz für dich. Ich werde dich empfehlen, ja.
Ich habe ganz oft auch immer diese Gedanken gehabt, muss man vielleicht einfach, um Luft dran zu lassen. Ich will das, es läuft ja alles auch, aber meine Wünsche waren ja immer noch ein bisschen anders und die eben jetzt so an Grenzen stoßen, habe ich oft gedacht, muss man vielleicht einfach mal Luft dran lassen, wie andere eine Weltreise machen oder dass man sagt, ich mache jetzt einfach mal was komplett anderes, was ich immer so meine mit Saturn, Filialleiter, weil ich mich immer so für so Sachen interessiert habe, für diesen technischen Schnickschnack, muss man das machen. Und aber irgendwie habe ich immer gemerkt, da ist so eine, doch so eine Bremse mehr drin, dass ich denke, das kann nicht sein, dass ich auf einen anderen Beruf ausweiche, um sozusagen Luft an Eigenschaften von mir zu lassen, die aber eigentlich eine Bereicherung sind. Ich war mal so ganz kurz, auch als es so ganz blöd war, als ich da rausgeflogen bin am Resi, meinte ein Kumpel, geh doch mal zu so einer Coachfrau. Und da gab es so eine, die hat so Bücher geschrieben, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, in München, dass so das Selbstwertgefühl verletzt wird. Also mich kränkt so leicht keiner mehr, hieß der Bestseller von der. Ich dachte, da rufe ich mal an. Die hatte natürlich keinen Termin, da habe ich gesagt, ich bin Schauspieler. Und dann rief sie doch zurück und meinte, interessiert mich doch, kommen Sie vorbei. Und dann bin ich da 6 Stunden gewesen oder 8 und war auch ein bisschen irgendwie erleichternd, einfach, da, dass da einer zuhört, so dieser Mechanismus. Und die meinte zu mir, sie kann mir gar nicht helfen, in dem, was ich will. Ich versuche ja aus einem Rennpferd, was ich bin, jetzt einen Ackergau zu machen. Und die Eigenschaften, die ich doch mitbringe, sind doch eigentlich toll. Ich muss einfach nur sozusagen eine andere Pferdewiese finden, hat die dann als Fazit gesagt. Und das fand ich ganz gut. Deswegen, ich will jetzt eigentlich nicht in der Kneipe arbeiten. Ich will die richtige, wieder den richtigen Acker finden, wo der Gaul, den ich mitbringe, dass der sozusagen auch wieder irgendwie auch was zu kamellen hat. Ich würde das fast ein bisschen empfinden als irgendwas ausweichen jetzt. Wenn man jetzt sagt, ich bestreite meinen Lebensunterhalt jetzt in der Kneipe, könnte ich sicher. Irgendwie ist da noch eine Rechnung offen, dass ich denke, solange das finanziell immer noch irgendwie ich gut hinkriege oder so, will ich weiter spielen. Das kann ich und liebe es auch. Und irgendwie so wegen äußeren Umständen mir dann Strich durch die Rechnung machen zu lassen, sehe ich irgendwie noch nicht ein. Das kommt vielleicht.
Bist du denn ein?
Obwohl, was du sagst, dass man wieder so Kontakt mit der wirklichen Welt hat, diese Erdung, das ist natürlich immer gut, finde ich, auch für den Beruf, dass man ein bisschen wieder weiß, wie eigentlich, woraus ziehst du auch Energien oder auch Fantasien. Ne? Dass man wieder weiß, wo eigentlich so in der Südkurve zu stehen im Stadion, im Stehplatz, ist ja was anderes, als diesen VIP-Platz immer zu haben, den man da so ein bisschen manchmal hat als Schauspieler dann. Und man vergisst das dann nach 25 Jahren, wo man eigentlich wieder gucken muss, wie so Leute ticken. Und da ist natürlich so ein Tresen was Geiles, das stimmt. Ich gehe gerne auch in Bars aus dem Grund, dass man sofort auch hier im Rheinland, da in Düsseldorf oder so, Kontakt kriegt mit wem. Ist jedes Mal, ich war ja ein paar Mal in Düsseldorf in dieser Ellington-Bar, die so, finde ich, die beste ist, wenn man jetzt so lässig irgendwas trinken will, einen Cocktail, weil die Drinks so toll machen. Du kriegst sofort Kontakt rechts und links mit dir und bist mittendrin, kannst alleine hingehen und bist mit dem normalen Leben konfrontiert. Und das brauchst du natürlich auch, um mal wieder zu wissen, wie eigentlich, wie schnell so Ansichten wechseln können, dass es nicht immer nur so von A nach B, mal nach Zahlen ist, dass es viel widersprüchlicher ist. Und das, finde ich, darf man nicht vergessen irgendwie. Und das macht auch irgendwie Spaß, finde ich. Und das ist auch das Tolle an dem Beruf, dass du das alles verwerten kannst letztendlich. Ne? Es ist ein Beruf eigentlich über Menschen. Und sobald du dich unter Menschen begibst, profitierst du.
Bist du denn ein Einzelgänger?
Ja, würde ich schon sagen. Ich komme gut irgendwie klar mit dem, kann auch gut alleine essen gehen, kann alleine ins Kino gehen. Ich weiß das zu schätzen, wenn man da eine tolle Runde hat. Aber ich muss mich dazu ermahnen, zu sagen, komm, geh doch zu dem runden Geburtstag. So, lass dich doch drauf ein und mach dir einen schönen Abend. Muss mir das oft sagen, weil ich auch gerne denke, ach komm, kann ich jetzt auch irgendwie mich alleine mit irgendwas auseinandersetzen.
Und war das schon immer so?
Ja, war echt schon immer so. Okay. Habe auch gerne so Monologe gemacht, damals während der Schulzeit auf meinem Internat. Habe ich dann, weil gar keiner mit Theater manchmal spielen wollte, haben wir Monologe gemacht. Was ja untypisch ist jetzt für einen 15-Jährigen, dass man da so einen 60-jährigen Mann Monolog macht, so von Tancred d'Ors oder von Kafka, so Sachen haben wir gemacht. Ich mit dem Kumpel. Und das ist echt, es hat irgendwie auch Spaß gemacht, sich alleine mit so einem Text da auseinanderzusetzen, den auswendig zu lernen oder da über Wochen da irgendwie. So ein Regisseur, der Text und du, fand ich irgendwie auch gut. Ja.
Aber bist du, also ist das auch so gewählt, dass du, bist du gerne alleine auch oder bist du nicht immer gerne alleine? Oder ist das, hast du das gelernt, alleine zu sein?
Das weiß ich auch nicht. Das war eigentlich, ob ich es gelernt habe, ich glaube nicht. Ich glaube, das war auch, manchmal brauche ich auch so eine Zeit, um so eine Sache zu raffen oder brauche manchmal auch länger, finde ich, als ein anderer, um irgendwie eine Lösung für was zu finden. Da stört es mich nicht, wenn ich da alleine mal 2 Stunden durch den Wald gehe, so ohne jemanden oder ohne Hund oder sowas. Das ist einfach nur so, ich dem nachgehen kann, ohne dann auch melancholisch zu werden, was gerade so ansteht. Also das kann ich gut. Ich glaube, das war schon immer so, dass ich Gott sei Dank das Glück da habe, dass man jetzt nicht permanent unruhig wird, wenn man an einem Geburtstag auch mal alleine ist. Hatte ich auch schon, wo ich dann in einer anderen Stadt geprobt habe und dachte, die Fahrt lohnt doch nicht. Und das fand ich gar nicht schlimm, weil ich mal in Zürich, da habe ich mir da so eine schöne St. Gallner Kalbswurst gekauft, mir ein Bier gekauft, saß am See und dachte, das war irgendwie mein 40. oder so und dachte, scheiß drauf, jetzt sitze ich hier alleine. Aber irgendwie hatte das auch was Warmes irgendwie, was ich so um mich rum, so habe ich mich so da eingebettet gefühlt. Das kann ich. Also ich wurde da nicht unruhig und dachte, scheiße, meine Kumpels sind jetzt irgendwo in Düsseldorf oder so. Das hatte ich nicht.
Ja, das kann ich verstehen. Also ich bin auch in der Tendenz eher ein Einzelgänger, also auf jeden Fall sogar, aber ich habe das wirklich auch in meiner Kindheit irgendwie dann gelernt. Also ich habe sozusagen dadurch, ich habe dann irgendwie das Beste draus gemacht, würde ich sagen. Ich bin ja sehr filmaffin. Ich habe ja früher auch so Kurzfilme und so gedreht und habe mich so in diese ganze Filmwelt so reinbegeben. War dann auch immer, also habe eigentlich nur Filme geguckt, habe mehr Filme geguckt als irgendwie mich mit Freunden getroffen. Und das hat sich dann so verselbstständigt. Also das war dann schon gelernt, dass ich aber heutzutage bin auch viel alleine, aber es ist keine, es ist auch selbst gewählt, also ich habe damit kein Problem mehr. Ja? Aber ich hatte schon früher auch ein Problem damit, aber jetzt nicht mehr.
Ich hatte das nicht. Also ich habe mich eher dazu ermahnt, auch schon damals, dass ich so dachte, komm, schließ dich nicht aus, weil das ist jetzt so auch nicht sehr bereichernd, wenn du jetzt nur alles aus dir holst. Also das finde ich eben an so normalen Theaterproben jetzt auch schön, dass du ja so mit 12 Leuten im Idealfall so ein Stück probst. Und irgendwie jeder hat eine Ansicht, die auch irgendwie da auf dich Rückschlüsse hat.
Jetzt muss ich dich nochmal abschließend möchte ich dich nochmal fragen, weil wir das auch am Anfang hatten, du das gesagt hast mit diesem Buch, das du geschrieben hast, eben Sacropop. Dass das irgendwann hochgekommen ist, als diese Missbrauchsvorwürfe gegen die katholische Kirche und so, als das dann mehr in den Medien stand. Warst du tatsächlich dann auch in diesen ganzen Sendungen, bei, was du gesagt hast, bei Lanz und so weiter, warst du wirklich auch da oder kamen nur die Einladungen?
Nee, ich bin dann, konnte mich da entscheiden. Lanz oder Maischberger, bin ich zu Maischberger, dann war ich bei der Böttinger. Und da war ich auch live zugeschaltet, sogar mal bei wirklich Tagesschau und sowas. Also, ich hatte wirklich innerhalb von, also als das losging, das war ja ganz raffiniert, da hat mich die Bild-Zeitung angerufen. Das waren die ersten, muss man wieder sagen. Die haben gesagt, komm, wir fahren hoch ins Internat, traust du dich das? Obwohl ich da Hausverbot hatte. Und dann bin ich da wirklich mit dem Auto rein, mit der Decke über dem Kopf und haben die ein Interview von mir gemacht. Und das war am nächsten Tag auf allen Dingern, so diese ganzen TAF, explosiv, ich überall vor der Schule. Und mir war das auch nicht geheuer. Ich hatte dann am nächsten Tag 80 Anrufe um 8.30 Uhr schon morgens in Abwesenheit auf dem iPhone. Und da konnte ich mir das wirklich aussuchen. Ich hatte wirklich in der Zeit ein Interview. Also unfassbar. Und das war natürlich nach 4 Wochen auch, hat sich das gelegt. Aber es hat eine Menge bewegt. Man muss sagen, das Internat ist mittlerweile kein Internat mehr. Die Jesuiten sind ganz raus jetzt. Also wir reden jetzt, es hat jetzt 15 Jahre gedauert noch, seit das hochkochte. Aber das war eine Festung von Internat im Rheinland. Mittlerweile ist das eine Witzfigur. Jetzt würde ich nicht nur sagen, nur dank mir, aber ich habe den ersten Stein gehoben, würde ich mal sagen. Es war nicht mein Ziel, den Laden lahmzulegen. Es hatte auch viele tolle Seiten. Also war wirklich erste Klasse da. Aber sich nicht einzugestehen, dass da 3 Patres rumgewütet haben oder und sich Sachen rausgenommen haben, das haben die bis heute nicht gemacht. Und dann hat die Zeit das doch geschafft, dieses Ding ausbluten zu lassen, weil natürlich die Eltern ihre Kinder nicht mehr draufgeben, die Gelder nicht mehr da waren, die Jesuiten sich langsam auch rausziehen aus dem Ganzen. Und das Ding steht jetzt ausgeblutet da. Und wenn du da hochfährst, das war wirklich ein mit Schloss, ein Paradies mit Pferdewiesen, Fußballplätzen. Mittlerweile ist das einfach alles angerostet. Das ist wirklich wie so eine Ruine von einer Achterbahn langsam, als ich da neulich war, vor einem Jahr oder eineinhalb Jahren. Das ist wirklich, das ist dank dem Buch passiert auch ein bisschen. Und das ist ja nicht so schlecht, finde ich. Also.
Und du hattest Hausverbot dort auch, weil du denen vorher ein Exemplar...
Ja, als das Buch rauskam. Ja. Das Buch kam raus und dann haben die haben ein Statement gemacht: mit den perversen Fantasien von Herrn Ostrowski haben wir nichts zu schaffen. War das Statement des Internates, als das Buch rauskam. Ich hatte denen ein Exemplar geschickt auch. Dachte ich, der Anstand halber. So viel, also gibt auch tolle Jesuiten. Ich habe noch zu einigen Kontakt, die sehen das auch ganz anders. Aber das war einer, die haben sich da einfach eingerichtet in ihrem Paradies und haben sich da ihre kleinen Jünglinge rausgezogen, sind mit denen Segeln gefahren. Die Eltern waren froh, dass die Kinder im Sommer weg waren, weil sie kein Geld hatten, die mitzunehmen auch. Und das ist, ja, das kann ja nicht sein. Also da bin ich wirklich auch echt, das ist eine der sinnvollsten Sachen, die ich in meinem Leben gemacht habe, mich da, also sozusagen durch diese Talkshows auch zu gehen, weil ich manchmal auch dachte, was machst du denn? Bist du jetzt hier Samariter? Ich will Schauspieler sein, will ja nicht irgendwie gegen Kindesmissbrauch sozusagen Experte werden. Und manchmal ist das immer noch so, dass ich angerufen werde von hier N24 oder sowas, wenn wieder irgendwas ist, der Papst was gesagt hat, ob ich nicht ein Statement dazu geben will. Echt? Da fällt mir jetzt auch nichts mehr zu ein, weil ich verfolge das auch nicht mehr. Aber es ist immer noch so, weil sie keine Leute haben, kann man nochmal notfalls googeln und denken, ach, der hat doch mal bei Michael Jackson so einen Unsinn erzählt. Den fragen wir auch nochmal zu.
Ja, also ich muss aber fairerweise sagen, nochmal zu meiner eigenen Verteidigung, ich habe das vorher bis vor 2 Stunden gar nicht gewusst. Ich habe dich deswegen gar nicht angefragt, sondern ich habe tatsächlich du wurdest mir als Freund vorgeschlagen bei Facebook und dann habe ich so geguckt und habe so gedacht, wer ist denn das und wie heißt denn der, wer ist denn das? Ist das ein Schauspieler? Ich muss mal googeln. Und dann habe ich das gegoogelt und habe gesehen, was du alles gemacht hast und so und ich hatte, dass du ein Buch geschrieben hast, habe ich gar nicht mitgekriegt. Das wusste ja, ist mir erst heute Morgen, habe ich das gemerkt. Und das fand ich natürlich nochmal eine interessante Facette, als ich dich da gesehen habe, wie gesagt, in dieser Talkshow. Aber hat das denn, das möchte ich nochmal wissen, hat das denn sozusagen dieser mediale Auftritt, hast du das dann von deiner Schauspielkarriere getrennt oder hast du sozusagen, wo gehst du hin? Gehst du weg? Nein, du bist noch da.
Ja, warte mal ganz kurz, weil ich bin ja bei meiner Mutter hier.
Ja.
Und da ist ja noch... Da stehen nämlich noch 3 rum. So war das Cover. Kann man das sehen?
Das ist toll. Das ist wirklich toll. Also
Cover hat natürlich auch eine Menge mich reingeworfen.
Die Leute, die den Podcast nur hören.
Das hat nicht ganz was damit zu tun, dass ein Schuljunge, der ein Schaf fickt. Es war ja eher umgekehrt, so ungefähr ein bisschen. Aber deswegen durfte das auch gar nicht ausgelegt werden teilweise und so. Das war so ein bisschen auch verunglückt, weil ich nicht gut beraten war. Aber zu deiner Frage, ich habe das nicht getrennt. Ich habe die Leute ins Theater bestellt. Also es war 2011, da war ich noch in Düsseldorf engagiert am Schauspielhaus. Das macht ja Eindruck, dieser große Gustav Gründgens Traditionsbau da rund irgendwie wie ein Guggenheim-Museum. Ist irre, das Ding. Und da sind die alle hin, weil ich dachte, im Wohnzimmer will ich nicht so Interviews führen. Und mit Skype war das noch nicht so oder hier mit Zoom, wie wir es jetzt machen, das war ja noch nicht ganz so. Und dann sind die alle da hingekommen. Und dann habe ich zwischen zwei Proben die dahin bestellt, halb im Kostüm, hatte auch so einen Schutzraum und konnte da irgendwie freier drüber reden, weil ich nicht so wie so ein armer, so ein Missbrauchsopfer da saß im Wohnzimmer mit einer Heizdecke. Ich war ja voll im Leben. Und man wusste, ich will jetzt nicht Geld verdienen mit diesem Scheißbuch, was, glaube ich, 10.000 Mal verkauft wurde. Mehr ist das ja auch nicht. Aber ich habe meinen Beruf und ich mache das nebenher. Und das hat mir aber ein bisschen geholfen, auch darüber zu reden, weil ich diesen Mitleidsbonus nicht brauchte. Ich konnte quasi Sachen aussprechen, wo ich vielleicht auch hätte drüber heulen müssen. Aber da ich so im Leben stand, dachte ich, nee, da tue ich jetzt keine Träne vergeuden für oder so. Und deswegen haben die mich, glaube ich, so gern auch genommen damals, weil ich nicht wie so ein Missbrauchsopfer deiner Talkshow.
Okay, aber die haben jetzt zum Beispiel in dem Film und Fernsehen haben im Grunde nicht dann auf dich reagiert und haben gesagt, wir haben hier so einen Missbrauchstatort, willst du da nicht mitspielen? Das ist, sowas ist überhaupt nicht passiert.
Nee, null, gar nicht. Ich habe sogar versucht, von mir, Thomas Mell, ein Kumpel, mit dem war ich auf dem Internat, der hat das Buch, der hat so mehrere Bücher geschrieben, auch für den Büchnerpreis nominiert, der hat dann sogar nach mir, 5 Jahre danach, ein Stück draus gemacht. Bilder von uns heißt das. Wurde an vielen Theatern gespielt und die Uraufführung war in Bonn am Schauspielhaus. 500 Meter Luftlinie zum Internat. Und da habe ich versucht, über den Thomas, den Autor, reinzukommen, dass ich doch vielleicht den Pater spiele. Ich habe gedacht, das wäre doch der Knaller. Ich spiele sozusagen jetzt so und so viele Jahre danach diesen Hauptpater Stüper, der da alles zu verantworten hat. Und das Theater, ich kannte den Intendanten Jens Groß, die haben mir dann gesagt, auch nein, das finden sie keine gute Idee, das wäre eben so genau so ein heißer Wind, den ich damit machen würde. Sie wollen das Stück normal spielen, ohne sozusagen, dass ich da reinfunke. Sie wollten dann einen Text haben fürs Programmheft aus meinem Buch, haben sie auch bekommen. Aber sie wollten partout nicht, dass ich sozusagen da irgendwie mitspiele, weil sie das fanden, dass das dann sozusagen ein Ausschöpfen ist von irgendwelchen Sachen, dass ich da sozusagen ich zu Potte komme und vielleicht den Abend damit nicht genügend Präsenz verschaffe, sondern ich dann irgendwie da nur bin. Habe ich dann irgendwie auch eingesehen, aber das Gegenteil war der Fall. Ich habe nirgendwo mitgespielt, wo man annähernd so auch die Gegenseite gebraucht hätte. Ich muss jetzt ja nicht noch einen misshandelten Schüler spielen, aber ich hätte schon gedacht, ich weiß eine Menge darüber, wie so ein Mechanismus läuft als Pater. Mich haben Schauspieler oft mal gefragt, die sowas spielen mussten, oder 2-3 Mal, ob ich ihnen da was zu sagen könnte. Also das hatte ich schon, dass ich dann sozusagen gesagt habe, nee, es ist viel simpler oder so, ist gar nicht so komplex, wie du denkst. Und aber ansonsten hat er leider, ich hätte da Lust drauf gehabt, zu der Zeit enorm. Jetzt mittlerweile weiß ich gar nicht mehr, ob ich mich da so auskenne. Aber damals hätte ich liebend gerne so einen Tatort mitgemacht, wo, sagen wir, ein Internatsleiter diese Gedanken hat oder so oder was Ähnliches. Aber dazu kam es nicht.
Okay. Es war mir eine große Freude, dich kennenzulernen, auch wenn wir hier diese ein bisschen Tonprobleme hatten, aber es ist nicht so schlimm, es war einfach mal was anderes.
Ja, also ich danke dir auch. Sehr es war lebendig. Ich habe lange auch nicht mehr über so viel geredet, weil so viele Chancen hat man ja nicht, muss man auch sagen, dass man in dieser Breite das machen kann. Also in dem Sinne, mach was draus, schneid's schön zusammen. Ich freue mich, danke dir für die Begegnung.
Ja, bleib noch dran und alles Gute und schneiden, das werde ich auf jeden Fall, da habe ich einiges zu tun. Mach's gut, ja? Bis zum nächsten Mal.